Verlass mit Jesus deine Komfortzone. Es ist spannend, so einen Gottesdienst vorzubereiten und sich zu überlegen, was ist dran. Und ich versuche ja, Gottes Wort zu predigen. Das heißt, ich nehme einfach Bibeltexte und überlege mir, was bedeutet das für unser Leben. Es ist eigentlich nicht so, dass ich mir überlege, wer sitzt im Gottesdienst und was müsste ich denen schon längst mal gesagt haben, sondern dass ich mich selbst auch herausfordern lasse von dem, was in der Bibel drinsteht. Und ich habe den Sessel heute mal mitgebracht, nicht weil das mein Sessel von zu Hause wäre, sondern weil ich gedacht habe, jeder von uns hat sicher irgendwo eine Komfortzone. Jeder von uns hat sicher einen Platz, wo er sich wohlfühlt, wo er gerne sitzt. Ich weiß nicht, wo das bei euch ist, bei euch zu Hause, vielleicht in der Stube, vielleicht vor dem Fernseher oder vor dem Aquarium oder auf der Veranda, auf dem Balkon. Wir alle haben Komfortzonen und das ist auch nicht das Problem. Ich glaube, wir brauchen alle einen Ort, wo wir uns hinsetzen, wohlfühlen, zurückziehen, Kraft finden, die Seele baumeln lassen können. Aber ich glaube, dass Jesus uns herausfordert, unsere Komfortzone auch mal zu verlassen, hinter uns zu lassen. Es gibt ja auch so geistliche Komfortzonen. Das sind die Bereiche, wo wir immer das bekommen, was wir uns eigentlich wünschen. Wo die Dinge so ablaufen, geistlich auch ablaufen, wie wir es gewohnt sind. Wo uns nichts überrascht, aber alles uns dient. Wo wir uns so richtig zurücklehnen können und uns genießen können. Ich finde, auch solche geistliche Komfortzonen darf es geben in unserem Leben. Aber das Interessante ist, dass in der Christenheit und in den Diskussionen, die ich immer wieder führe und auch in den Diskussionen, die wir hier in der Gemeinde führen, ab und zu mal das Stichwort Komfortzone auftaucht. Und gesagt würde, wir würden als Christen so bequem werden. Und ich habe den Eindruck, das stimmt manchmal. Und indem wir sagen, dass das ja ein Problem ist, entschuldigen wir das eigentlich. Und ich glaube, ich möchte uns heute Morgen herausfordern, mit dem, was Jesus sagt, mit dem, was Jesus erlebt, mit dem, was wir im Markus-Evangelium lesen, verlass mit Jesus deine Komfortzone. Wir werden drauf kommen, was das bedeuten kann und bedeuten soll. Für dich persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Meine Komfortzone ist übrigens mein Schreibtisch. Oder die Distanz zu meinem Computer. Wir haben keinen Fernseher zu Hause. Wenn wir Tatort gucken am Sonntagabend, dann machen wir das vorm Computer. Aber nicht am Schreibtisch. Im Bett. Ja, aber so es gibt verschiedene Komfortzonen, oder? Geistliche Komfortzonen, private Komfortzonen. Und ich glaube, Jesus fordert uns heraus, unsere Komfortzonen zu verlassen. Weil es ein großes Missverständnis ist, dass Jesus uns in eine Komfortzone hineinführt. Ich glaube, wenn wir das Bild vom Christsein haben, dass Jesus uns in eine Bequemlichkeit hineinführt, in ein angenehmes Leben, dann werden wir mit dem Bibeltext, den ich gleich vorlesen werde, nicht klarkommen. Der ist nämlich brutal. Und ich habe euch noch was Zweites mitgebracht, um zu verstehen, worum es mir heute geht. Das ist mein Wandernavi. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit mir geocachen wart. Die wenigsten waren das. Das ist ein Fehler. Man muss unbedingt mal mit mir geocachen gehen. Geocaching ist die Schatzsuche, Schnitzeljagd mit GPS, oder? Im Internet sind ja Schätze versteckt. Das ist nicht das Wichtigste in meinem Leben. Da unten an der Straße, da gibt's einen neuen seit Monaten. Den habe ich noch nicht mal geholt. An dem fahre ich jeden Tag vorbei. Aber nach dem Gottesdienst hole ich ihn. Dieses GPS-Gerät ist zum Wandern gedacht. Und es ist ein bisschen genauer. Und das Spannende an dem GPS-Gerät ist, dass es einen elektromagnetischen Kompass hat. Und diesen Kompass, den muss man kalibrieren. Ja? Wisst, was das ist? Ich muss hier, wenn ich Satellitenempfang habe, dann muss ich da auf Kompasskalibration gehen, dann muss ich mich zweimal um mich selber drehen, lustigerweise. Und dann ist der Kompass neu ausgerichtet. Der misst den Unterschied zwischen dem Magnetfeld von dem Gerät und dem Erdmagnetfeld. Und danach richtet er sich dann wieder aus. Er richtet sich nach diesem Erdmagnetfeld aus. Und ich glaube, der Bibeltext heute Morgen, das kann auch so ein, Kompasskalibration sein für unser Leben. Denn wir haben ja auch einen Kompass, dem wir folgen. Wir gehen auch in eine bestimmte Richtung als Christen. Wir haben auch eine bestimmte Leidenschaft, für die wir leben. Und Jesus fordert uns heraus, unseren Kompass immer wieder zu kalibrieren. Egal, wo wir stehen in unserem Glauben mit Jesus, ich glaube, dass das ein wichtiger Schritt ist. Ich lese euch mal einen Teil des Textes, über den ich heute Morgen predigen möchte. Markus 6, Vers 6 bis 30. Im ersten Teil geht es um die Reaktion auf Jesus. Und zwar heißt es dort in Markus 6, Vers 14, überall spricht man von Jesus. Auch König Herodes hörte von ihm. Manche sagten, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, deshalb gehen solche Wunderkräfte von Jesus aus. Andere sagten, es ist Elia. Wieder andere meinten, er ist ein Prophet, wie einer der Propheten aus früheren Zeiten. Doch als Herodes von ihm hörte, sagte er, es ist Johannes. Ich habe ihn enthaupten lassen und jetzt ist er auferstanden. Den letzten Vers, den werden wir uns gleich nochmal im Detail anschauen. Aber zunächst mal soweit. Ich glaube, bei Jesus bleibt niemand neutral. Deswegen ist die Auseinandersetzung mit Jesus sowas wie die Kompasskalibration unseres Lebens. Man kann bei Jesus nicht neutral bleiben. Ist er bei Karl Marx oder bei irgendeinem verstorbenen Menschen, da können wir relativ neutral bleiben, können wir uns auch auf so eine historische Position zurückziehen. Das geht bei Jesus nicht, denn er ist ja auferstanden, sagt die Bibel. Er lebt. Und damit haben auch seine Worte immer noch Anspruch. Deswegen beansprucht er auch für uns heute noch Bedeutung und Gültigkeit zu haben, nicht nur in der Erinnerung. Ich glaube, bei Jesus kann niemand neutral bleiben. Fangt mal an, mit den Leuten über Jesus zu reden. Wir alle haben eine Meinung, eine Sichtweise von Jesus, die ist vielleicht geprägt von unserem Religionsunterricht, die ist vielleicht geprägt von unserer Kirchengeschichte, persönliche Kirchengeschichte, von unserer Kultur. Niemand kann bei Jesus neutral bleiben und das war auch damals nicht so und das ist ja ein Charakteristikum von der Geschichte im Markus-Evangelium, vom Leben mit Jesus. Wenn man mit Jesus unterwegs ist, man muss sich entscheiden. Manche sind begeistert von Jesus, diese Begeisterung, die trägt aber nicht sonderlich weit. Manche sind beeindruckt von Jesus, manche sind entschiedene Gegner von Jesus, haben beschlossen, dass er sterben muss. Hier hören wir, was die Menge der Menschen so über ihn redet. So machen wir das ja, oder? Wenn irgendwas passiert, was außergewöhnlich ist, dann geben wir dem Namen. Bei irgendwelchen Unglücken sagen wir, das sind Monster, Menschen, die das machen oder so. Oder das ist, wir versuchen das zu kategorisieren. Und das hat man mit Jesus auch probiert. Und manche sagen, ja, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden. Deshalb gehen solche Wunderkräfte von ihm aus. Andere sagten, es ist Elia, also ein alttestamentlicher Prophet, einer, der eine wichtige Bedeutung für die Geschichte Gottes mit seinem Volk hat. Oder andere sagen, es ist ein anderer Prophet, der wiedergekommen ist. Und Herodes, dieser Herrscher, der nicht ganz Jude war, aber der zuständig war für das jüdische Volk und für Judäa vor allem, der sagt, das ist Johannes der Täufer, ich habe ihn enthauptet. Und die Geschichte von Johannes dem Täufer ist eigentlich eine krasse Geschichte. Denn Johannes der Täufer war einer der entscheidenden Boten, die den Weg für Jesus vorbereitet haben. Er war der Prediger vor Jesus, dem die meisten zugehört haben. Er war der, der zur Umkehr aufgerufen hat, bevor Jesus zur Umkehr aufgerufen hat. Er hat Menschen getauft, um die zur Umkehr zu symbolisch darzustellen. Er hat Menschen eingeladen, wieder neu auf Gott zu vertrauen. Und wir hören mal, wie es mit seinem Leben weitergegangen ist, nachdem Jesus auf den Plan getreten ist. Herodes, sagt Markus, hatte Johannes nämlich festnehmen, in Fesseln legen und ins Gefängnis werfen lassen. Warum? Warum macht es Herodes? Der Anlass dazu war Herodias gewesen, die Frau von Philippus, dem Bruder des Herodes. Herodes hatte sie geheiratet. Also, da war der Herodes, der hatte einen Bruder, Philippus, und der Philippus hatte eine Frau, die Herodias. Und Herodes hat einfach die Herodias geheiratet. Und da hat Johannes zu ihm gesagt, du hast nicht das Recht, deinem Bruder die Frau wegzunehmen. für die damalige Zeit ein mutiger Satz. Herodias, also die neue Frau von Herodes, hegte deswegen einen solchen Groll gegen Johannes, dass sie ihn am liebsten umgebracht hätte, doch bot sich ihr zunächst keine Möglichkeit dazu. Denn Herodes hatte Hochachtung vor Johannes, den er als einen gerechten und heiligen Mann kannte und sorgte deshalb für seine Sicherheit. Alle Achtung. Da ist einer, der kommt mit einer unbequemen Wahrheit und Herodes sagt, diesem Mann soll kein Haar gekrümmt werden, ich packe ihn zwar ins Gefängnis, aber diese Zeit im Gefängnis wird eigentlich zu einer speziellen Zeit für Herodes und Johannes dem Täufer. Denn Herodes, so lesen wir jetzt gleich, hörte ihm gerne zu, obwohl er dabei jedes Mal in große Unruhe geriet. Also Johannes der Täufer wurde verhaftet, weil er diesen Herrscher mit etwas Unbequemem konfrontiert hat. Die neue Frau von Herodes war hässig auf Johannes den Täufer, die hätte ihn gerne einen Kopf kürzer gemacht. Und Herodes hat es verhindert, denn er hatte gerne diese Predigten von Johannes dem Täufer. Johannes den Täufer, sein Wirkungsgrad ist eingeschränkt worden. Aber Herodes hört ihm immer wieder zu. Johannes predigt für Herodes, stellt euch das mal vor. Und wir wissen jetzt keine Details, aber Johannes war jetzt ja nicht gerade der, der so das Unterhaltungsprogramm gestartet hat, oder? Er war nicht der Hofnarr, sondern er hat Gottes Wort gepredigt. Und wir lesen, Herodes hörte ihm gerne zu, obwohl er dabei jedes Mal in große Unruhe geriet. Aber dann kam für Herodias eine günstige Gelegenheit. Und damit auch das Lebensende von Johannes dem Täufer. An seinem Geburtstag gab Herodes für die hohen Beamten seines Hofes, für die Offiziere und für die führenden Männer von Galiläa ein Festessen. Während des Festes kam die Tochter der Herodias herein und tanzte. Herodes und seine Gäste waren begeistert von ihr und der König sagte zu dem Mädchen, wünsche dir, was du willst, ich werde es dir geben. Er schwor ihr sogar, um was du auch bittest, ich werde es dir geben und wäre es die Hälfte meines Königreiches. Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, was soll ich mir wünschen? Die Mutter antwortete, den Kopf Johannes des Täufers. In aller Eile lief das Mädchen wieder zum König hinein und erklärte, ich will, dass du mir sofort auf einer Schale den Kopf Johannes des Täufers bringen lässt. Der König war bestürzt. Doch weil er vor seinen Gästen ein Eid geschworen hatte, wollte er dem Mädchen die Bitte nicht abschlagen. Unverzüglich beauftragte er einen Henker, den Kopf des Täufers zu bringen. Der Henker ging ins Gefängnis und enthauptete Johannes. Dann trug er den Kopf auf einer Schale herein und gab ihn dem Mädchen und das Mädchen gab ihn seiner Mutter. Als die Jünger des Johannes das erfuhren, kamen sie, holten den Toten und legten ihn in ein Grab. Vielleicht versteht ihr jetzt, dass das mit der Komfortzone, dass ich darauf zu sprechen gekommen bin. Als ich den Text so gelesen habe, sind vor mir verschiedene Bilder vorbeigezogen. Die Bilder von Christen, die auch in heutiger Zeit von Muslimen enthauptet und getötet werden aufgrund von ihrem Glauben. Ich bin in Gedanken bei den verfolgten Christen gewesen, die darunter leiden, dass sie ihren Glauben nicht offen leben können. Ich meine, wir haben hier höchstens Widerspruch oder Auslachen zu erwarten oder soziale Isolation. Aber im Iran, im Irak, in Syrien, in Pakistan, teilweise sogar in Indien, hören wir Jahr für Jahr seit Jahrzehnten, dass Christen in Lebensgefahr sind, nur weil sie sagen, ich möchte Jesus Christus nachfolgen. Dass sie getötet werden, dass Ehrenmorde stattfinden, dass sie unter Vorwänden ins Gefängnis gesteckt werden. Einmal ist mir das sehr nahe gekommen, deine Studienkollegin von Deborah, Daniela Bayer, die war für Jesus unterwegs in Afghanistan. Die war ausgebildete Übersetzerin und war in Afghanistan unterwegs und hat Übersetzungsdienste geleistet. Und sie war an einem Tag mit einem amerikanischen Augenarzt unterwegs, der in eine Region gegangen ist, wo Menschen am grauen Star leiden oder grünen Star, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, die keine medizinische Versorgung haben. Sie war da in der Gebirgsregion, sie haben dort die Menschen behandelt und der Mann war Christ und er tat es aus Liebe zu den Menschen. Und auf der Rückfahrt von dieser Region sind sie überfallen worden und wurden alle erschossen. Das war eine Studienkollegin von Deborah, die war mit Eifer mit Jesus unterwegs. Und sie hat einen hohen Preis bezahlt. Und manchmal stellt man sich die Frage, ist das das Schicksal von Gottes Boten? Einer, der so ernsthaft und leidenschaftlich Jesus nachgefolgt ist. Und ich glaube, wenn wir erwarten, dass eine Entscheidung für Jesus uns in eine Komfortzone hereinführt, dann erwarten wir was Falsches von Jesus. Der Weg von Jesus selbst war nicht nur easy. Wir werden gleich noch kommen, dass Christsein nicht einfach was Schlechtes ist. Das, was man verhindern muss. Aber ich will euch das einfach nur bewusst machen, Jesus ist am Kreuz gestorben. Jesus hat Ablehnung erlebt. Jesus hat erlebt, dass sein engster Freundeskreis, das Team, was er geschult hat, was er ausgebildet hat, in das er investiert hat, dass sie ihn verleugnet haben. Dass keiner bei ihm war am Ende. Jesus ist gestorben, natürlich ist er auch auferstanden, aber wir wissen alle, dass für Jesus dieser Weg nicht einfach war, sondern dass er damit gerungen hat vor Gott. Und ich glaube, wenn wir uns aufmachen wollen, unsere Komfortzone zu verlassen, dann müssen wir unsere geistlichen Illusionen aufgeben. Dann müssen wir die Illusion aufgeben, dass das, was wir hier erleben, normal ist. Dass es normal ist, dass man in Freiheit sich versammeln kann. Dass es normal ist, dass wir so reich sind. Dass es normal ist, dass unser Leben nicht bedroht ist. Jesus hat gesagt, wenn ihr mir nachfolgt, dann werdet ihr das Gleiche erleben wie ich. Versteht ihr? Und verfolgte Christen erleben die Normalität der Christusnachfolge etwas härter und deutlicher, als wir das erleben. Und deswegen ist meine Botschaft an uns, verlass mit Jesus deine Komfortzone. Geht auch an mich natürlich. Was sind wir bereit für Jesus einzusetzen? Was sind wir bereit für Jesus zu geben? Darf Jesus dein Leben verändern? Darf Jesus dein Leben verändern, auch äußerlich? Wisst ihr, der Herodes, der hatte die ganze Zeit so eine Kompasskalibration in seinem Gefängnis. Der Johannes, der hat ihm immer wieder eine Predigt gehalten. Und er hat es geschätzt, dass es so ein gewisses geistliches Unwohlsein ausgelöst hat. Bis zu einem gewissen Grad hat er es genossen, dass Johannes ihm den Kopf gewaschen hat. Bis zu einem gewissen Grad war das schön, dass es bei den Predigten so kribbelt. Aber er hat sich nie bewegt. Er hat nie den richtigen Schritt getan, sondern er hat Gott weiter abgelehnt. Wisst ihr, und Johannes war bereit, seine Komfortzone zu verlassen. Vielleicht war das Gefängnis sogar komfortabler als die Wüste, okay. Aber am Ende saß er da im Kerker und musste Rede und Antwort stehen von einem, dem er gesagt hat, du bist völlig auf dem Holzweg. Und es war unbequem. Aber er war Gott nahe. Gott war auf seiner Seite. Aber Herodes hat es verpasst, seinen Kompass zu kalibrieren aufgrund von dem Wort, was er bekommen hat und entscheidende Schritte zu tun. Und die Frage ist doch, was tun wir mit der Botschaft von Jesus? Was machen wir aus Jesus? Und diese Geschichte von Johannes dem Täufer, die steht im Markus-Evangelium an einer ganz speziellen Stelle. Vorher sendet Jesus seine Jünger aus. Vorher sagt er zu seinen 12 Jüngern, jetzt ist euer Zuschauertum vorbei. Jetzt dürft ihr in den Ring steigen. Ich gebe euch Vollmacht. Macht über die bösen Geister. Ich gebe euch Freiheit von materiellen Bindungen. Er sagt zu ihnen, sie sollen nicht so viel Klamotten mitnehmen, sie sollen kein Geld mitnehmen, sondern sie sollen wirklich frei sein und sich auf Jesus verlassen. Er wird für sie sorgen. Er gibt ihnen Anweisungen, wo sie bleiben sollen, wo sie gehen sollen. Es ist ja nicht so, dass jeder, der Jesus nicht haben will, dass Gott den Leuten unendlich hinterher rennt, sondern wenn jemand sagt, ich möchte mit Gott nichts zu tun haben, ich möchte mit Jesus nichts zu tun haben, dann lässt Gott das zu. Das hat er bei Herodes zugelassen, das lässt er auch heute zu. Und wir lesen das direkt vorne dran, oder? Sagt Jesus zu seinen Jüngern, geht, ich gebe euch Vollmacht, er sendet sie zu zweit aus, er wies sie an, nichts mit auf den Weg zu nehmen, außer einem Wanderstab, kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld, Sandalen dürfen sie anziehen, aber auch kein zweites Hemd. Und sagt er, in welche Häuser sie gehen sollen, dass sie sich nicht aufdrängen müssen, sondern dass sie dort bleiben sollen, wo sie willkommen sind. Und dann machen sich die Jünger auf den Weg. Und sie rufen Menschen zur Umkehr auf, sie predigen die gleiche Botschaft wie Jesus. Und sie treiben Dämonen aus, setzen Menschen frei, salben viele Kranke mit Öl und heilen sie. Dann kommt die Geschichte mit Herodes. Und direkt danach heißt es, die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da gehen wir dann nächsten Sonntag weiter. Aber der Kontext von dieser unbequemen Stelle ist die Aussendung der Jünger. Und auch die Jünger haben ihre Komfortzone verlassen. Die waren nicht ausgebildete Prediger, nicht ausgebildete Krankenheiler, nicht ausgebildete, sondern die waren Begleiter von Jesus, die waren in seinem Team dabei. Er hat sie unterrichtet, er hat ihnen gelehrt und er hat gesagt, jetzt gebt ihr das weiter, was ich euch gegeben habe. Aber sie haben ihre Komfortzone verlassen. Sie wussten ja, dass Jesus nicht überall beliebt war. Sie haben sich auf einen Weg gemacht, den sie bisher nicht gegangen waren. Und es ist mir wichtig, dass wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir uns bewusst sind, die Botschaft Gottes und die Botschafter Gottes stoßen nicht nur auf Annahme, sondern auch auf Ablehnung. Das ist völlig normal. Es muss auch nicht jeder einer Meinung mit uns sein. Es ist ja legitim, dass Leute sagen, ich sage nicht, dass es richtig ist. Ich sage nicht, dass ich das jemand empfehle, Jesus abzulehnen. Aber jeder hat die Freiheit, Jesus abzulehnen. Nochmal, ich empfehle es niemand. Aber es ist die Freiheit, die Gott schenkt. Gleichzeitig sind wir dazu aufgerufen, zu geben. Und wichtig ist, wir müssen ja gar nichts von uns aus geben. Diese Hingabe an Jesus, diese Bereitschaft, sich auch in Bereiche zu wagen, wo es unbequem wird, sich über das hinwegzusetzen, was wir bisher immer gedacht hätten, was alles normal und richtig und gut wäre. Das führt ja nicht dazu, dass wir ausbrennen, sondern wir müssen ja nichts geben, was Jesus dir nicht gibt. Jesus gibt Vollmacht. Jesus gibt die Botschaft. Jesus gibt den Auftrag. Jesus versorgt dich. Ja, es geht sogar noch darüber hinaus. Wer das nutzt und weitergibt, was Jesus ihm schenkt, der wird beschenkt. Versteht ihr? Das ist doch das, was passiert, wenn ich meine Komfortzone verlasse. Wenn ich mich auf das einlasse, was Jesus sagt. Ich werde beschenkt. Es ist nicht so, dass wenn ich mich in meinen geistlichen Sessel setze und mich von Jesus anpredigen lasse, dass ich dann schon beschenkt bin, sondern erst wenn ich es weitergebe, werde ich beschenkt. Denn das Weitergeben ist ein Teil von dem, was ich bekomme. Deswegen soll ja auch der Heilige Geist in uns eine Quelle des lebendigen Wassers werden, die überfließt und auch andere berührt. Verlass mit Jesus deine Komfortzone. Ein paar Fragen dazu. Wie beurteilst du Jesus und welche Bedeutung hat er für dein Leben? Die Frage, die die Menschen damals diskutiert haben. Bei Jesus kann niemand neutral bleiben. Setz dich mal hin, 5 Minuten, brauchst gar keine 2 Stunden, keinen Einkehrtag. Überleg mal, wer ist Jesus für dich? Möchtest du das? Dass er der ist, der er sein will, nämlich Gottes Bote? Gott selbst, der Mensch wird, der für dich am Kreuz und für deine Sünden stirbt, der für dich auferstanden ist, damit du ein neues Leben mit Gott leben kannst. Möchtest du das oder möchtest du das nicht? Triff die Entscheidung. Dann ist die Frage ja auch, was machst du mit der Freiheit, die Jesus dir schenkt? Jesus sagt nicht so, und jetzt musst du krampfhaft reich werden, krampfhaft alles haben, was die anderen auch haben, krampfhaft konform sein mit all dem, was die anderen, krampfhaft dich um die Meinung der anderen kümmern, sondern Jesus macht dich frei, denn du bist ein neuer Mensch in Jesus, du wirst zu Gottes Kind, du musst dich vor niemandem mehr beweisen, er macht dich frei. Er gibt dir die Freiheit, auch deine Vergangenheit abzulegen. Versöhnung mit deiner Vergangenheit, mit den Schmerzen, mit dem Leid. Er gibt dir die Freiheit, auch das anzunehmen, was dein Leben schwer macht. Manchmal ist es ja Krankheit. Krishni hat davon erzählt, oder? Dass sie Beschwerden hat. Und soweit ich weiß, ist sie im Moment noch nicht geheilt. Wir können weiter beten. Manchmal heilt Gott. Manchmal. Zum Beispiel, ja. Wie gehst du mit der Freiheit um, die Jesus dir schenkt? Ja, dass ich das loslassen kann, was mich kaputt macht. Was machst du mit der Botschaft, die Jesus dir anvertraut? Den Jüngern hat er eine Botschaft und einen Auftrag gegeben. Was machst du mit der Botschaft, die er dir auch anvertraut? Zwischen den Jüngern damals und uns heute gibt es keinen Unterschied. Was machst du mit der Vollmacht, die Jesus dir verleiht? Die Vollmacht ist dazu da, dass du Menschen segnest. Dass du Menschen freisetzt. Das fängt bei deiner Familie an. Das beginnt bei dir zu Hause natürlich. Aber das hört da nicht auf. Du hast Vollmacht, Gottes Botschaft weiterzugeben. Du hast Vollmacht, andere zu segnen. Du hast Vollmacht, anderen zu vergeben. Du hast Vollmacht, anderen zu helfen, dass sie selber Vergebung annehmen können. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Es gibt noch ein praktisches Tool, wie du deine Komfortzone verlassen kannst. Na, jetzt habe ich das verkehrt rum. Moment. Da. Bleib mal kurz bei uns. Verlass mit Jesus deine Komfortzone. Wir bieten den My Life Workshop im Herbst nochmal an. Der My Life Workshop, der ist für Menschen gedacht, die merken, ich lebe einfach nur vor mich hin. Aber eigentlich habe ich irgendwie die Orientierung verloren. Eigentlich weiß ich gar nicht mehr, wozu ich eigentlich lebe, wohin ich will. Der My Life Workshop, das ist so eine Möglichkeit, innezuhalten. Zu sagen, okay, jetzt nehme ich mir 6 Abende Zeit und überlege, was hat mich in meinem Leben bisher geprägt? Und nicht einfach auf Autopilot weiterzufahren, sondern gemeinsam in der Gegenwart Gottes, aber auch mit dem eigenen Leben sich auseinanderzusetzen und zu entscheiden, da möchte ich hin. Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart sind Thema im My Life Workshop. Der My Life Workshop, der findet im Erlenmoos statt, an 6 Abenden, ab dem 26. Oktober. Da werde ich wenig predigen, sondern das ist ein Workshop, wo jeder sich mit seinem Leben auseinandersetzen kann. Vielleicht hast du den Eindruck, dein Leben ist bisher nur so an dir vorbeigerauscht und du weißt, vor dir liegen vielleicht noch 40 Jahre, 30 Jahre, 20 Jahre. Dann ist das ein Moment, innezuhalten. 6 Abende im Erlenmoos, wo wir darüber nachdenken, was hat mich geprägt, wie geht's weiter, wie gehe ich mit meinem Schmerz um, wie kann ich den Schatz Gottes für mein Leben entdecken. Das wird dich nicht in deine Komfortzone führen. Sondern es wird dir helfen, deine Komfortzone zu verlassen. Es wird dir helfen, deinen Kompass zu kalibrieren. Das macht Gott nicht für dich. Gott hat Herodes nicht dazu gezwungen, ihn anzubeten. Aber es ist eine Möglichkeit. Wir treffen uns im Erlenmoos, nicht im Gefängnis. Okay, draußen liegen die Flyer. Meldet euch selbst an, wenn euch das anspricht. Kommt einfach dazu. Oder gibt es jemand anders weiter? Ladet andere ein und kommt mit ihnen zusammen. Eine zweite Möglichkeit, heraus aus unserer Komfortzone zu kommen, ist der Prozess, den wir gerade versuchen zu gehen als Gemeinde mit dem Schwerpunkt Familie. Wir haben gesagt, wir wollen einen Wert legen darauf, dass Menschen Jesus kennenlernen in unserer Gemeinde und wir wollen dazu Beziehungen suchen und leben. Wir wollen einen Schwerpunkt auf Familie legen, auf Familie mit Kindern, aber das heißt nicht, dass wir alle anderen ausschließen, sondern dass wir auch eine familiäre Gemeinde sein wollen, auch für Singles, auch für Senioren. Genau, wir hatten jetzt 2 Gemeindeforen mit Michi Dufner. Am 30. August haben wir uns dafür Zeit genommen, einen Abend, und haben mal überlegt, Wo stehen wir als Gemeinde? Wofür schlägt unser Herz? Was ist, kurz gucken, dass ich nichts, kein Seich erzähle. Was sind Nöte in unserem Umfeld? Wie könnten wir denen begegnen? Und was sind Stärken, Schwächen, Risiken und Chancen unserer Gemeinde? Darüber haben wir uns Gedanken gemacht. Darüber haben wir Flipcharts gefüllt. Dann haben wir ein zweites Treffen gemacht, wo der Michi Dufner uns ein Feedback gegeben hat. Und wir haben uns speziell auf den Schwerpunkt Familie konzentriert. Das war am 13. September, wo wir gesagt haben, wir möchten jetzt darüber nachdenken, wie kann der Schwerpunkt Familie wirklich zu einem Schwerpunkt in unserer Gemeinde werden? Wie wird es zu unserer Leidenschaft? Wie gelingt das Miteinander der Generationen? Welche Probleme erwarten wir dabei? Und welches Ziel haben wir mit diesem Schwerpunkt als Gemeinde? Was verfolgen wir da? Letzten Dienstag war der Michi Dufner bei uns in der Leitungsteamsitzung, wo wir darüber nachgedacht haben und uns intensiv auch über unsere Struktur ausgetauscht haben. Er kommt nochmal am 8. November. Ich baue die Information hier ein, weil wir gesagt haben als Leitungsteam, wir möchten euch auch über Prozesse informieren. Wir stehen nicht einfach nur da und sagen, so wird's gemacht. Wir sind die Eminenz, ihr seid die Knechte, sondern wir beziehen euch ein in Prozesse. Ihr könnt von mir gerne diese Flipcharts haben. Könnt euch gerne mit mir treffen, mit mir darüber reden. Massenhaft versenden tue ich sie nimmer. Das haben wir ein paar Mal gemacht, da hat niemand reagiert. Wer gerne mitreden möchte, der darf diese Flipcharts bei mir haben, der kann einen Termin mit mir abmachen. Ich lade dich ein, nimm diese Flipcharts mit, bete darüber, ich erkläre es dir gerne nochmal. Sag uns deinen Eindruck. Wir haben in der Sitzung am Dienstag haben wir ganz intensiv über unsere Kinderarbeit und Jugendarbeitsstruktur geredet und wir haben darüber geredet, dass wir da Anpassungen vornehmen möchten und der Michi Dufner wird jetzt ein Konzept erarbeiten und wir werden das am 8. November dann mal mit ihm besprechen und dann komme ich wieder. Es geht weiter. Ich möchte gern mit euch unterwegs sein und deswegen ist die Frage mit der Komfortzone natürlich auch, wo ist dein Platz in diesem Prozess? Bist du Zuschauer oder bist du Teilnehmer? Ich ermutige dich, Teilnehmer zu sein. Ich bin nicht bereit, irgendwelche Garantien abzugeben für all das, was wir als Gemeinde machen. Ich bin der Meinung, wir möchten Jesus nachfolgen. Und eines unserer Ziele beim Schwerpunkt Familie ist ganz klar, dass unsere Kinder Jesus lieb gewinnen, dass unsere Jugendlichen und Teenager Jesus nachfolgen. Dass wir gemeinsam, auch als Erwachsene natürlich, Jünger Jesu werden. Und auf diesen Fokus werden wir uns ausrichten. Und ich kann euch versprechen, dass wir mit aller Leidenschaft das versuchen werden. Aber wir werden Dinge verändern. Deswegen lade ich euch ein, es ist keine Drohung, sondern es ist eine Einladung, mitzudenken, mitzumachen. Wie kannst du das machen? Wir haben gedacht, wir möchten euch bitten, ganz besonders im Gebet, also ich habe ja schon was viel gesagt, was ihr machen könnt, oder? Flipcharts beten, mit mir reden, mit anderen aus dem Leitungsteam reden. Ihr könnt aber ganz besonders eben Gebet. Ich habe in den letzten Wochen gemerkt, dass Familien angefochten sind. Dass Familien unter einem starken Druck stehen. Dass es unglaublich herausfordernd ist, die Prioritäten zu setzen, mit all den Einflüssen umzugehen, dass Krankheit kommt, dass ja, jeder, der mal Kinder hatte, der weiß, wovon ich rede, oder? Das ist sicher nichts Unnatürliches, aber es ist auch nicht immer komfortabel, Kinder zu haben. Ne? Eltern haben per se ihre Komfortzone verlassen. Aber noch nicht unbedingt ihre geistliche. Hey, aber wir möchten gerne, dass ihr betet für diesen Prozess, dass ihr vor Gott einsteht, dass er uns führt, dass er auch für den Diskussionsprozess im Leitungsteam betet. Wir sind keine geschlossene geistliche Autorität, sondern wir brauchen euren Input und euer Gebet. Deswegen möchten wir gerne, wir wären froh, wenn wir eine Gebetsbewegung werden für diesen Schwerpunkt Familie. Wenn wir als Gemeinde verstehen, hey, wir sind nicht dazu da, Komfortzonen zu gestalten, sondern Menschen die gute Nachricht zu bringen. Ich wünsche mir so sehr, dass noch mehr Menschen außerhalb unserer Gemeinde von Jesus hören. Weil er frei macht, weil er Kraft gibt im Leid, in der Krankheit Orientierung bietet, weil er Hass nimmt, weil er Versöhnung schenkt, weil er Erneuerung schenkt, weil er uns zu neuen Menschen macht. Und wisst ihr, abschließender Satz, das braucht unsere Welt. Unsere Welt braucht Jesus. Und dafür wollen wir als Gemeinde unterwegs sein. Verlass mit Jesus deine Komfortzone. In der Schweiz. In der Höfe. Mit dem My Life Workshop. Mit den Fragen, die ich vorhin gestellt habe. Und mit diesem Prozess. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, du gehst mit unseren Weg als Gemeinde und wir wollen auch nicht einfach nur geistlicher Dienstleister sein, sondern wir wollen ein Ort sein, wo Menschen dich kennenlernen. Vielleicht heißt es, dass ich unbequeme Predigten halte. Vielleicht heißt es, dass wir Dinge verändern in unserer Gemeinde. Danke, dass wir da keine Angst zu haben brauchen. Danke, dass du für uns sorgst. Danke, dass wir aber auch in der großen Freiheit gehen dürfen. Danke, dass du uns vorangehst und uns führst und wir wollen auf dich hören und handeln. Und ich möchte gerne beten, dass du unsere Familien segnest. Ich möchte Teil von dieser Gebetsbewegung in unserer Gemeinde werden. Ich möchte gern beten, dass du Familien segnest und dass du Eltern ausrüstest mit all dem, was sie brauchen. Mit Weisheit, mit Konsequenz, mit Liebe, mit Geduld, mit Kreativität, mit Freude. Danke, Herr Jesus, dass du da bist. Du siehst auch den My Life Workshop und ich bitte dich darum, dass Menschen kommen, die ihren geistlichen Kompass kalibrieren möchten. Danke dürfen wir unseren Lebenskompass bei dir auf den Tisch legen und mit dir gemeinsam kalibrieren. Und danke, dass du uns unglaublich reich beschenkst. Nicht indem wir da stehen bleiben, wo wir sind, sondern indem wir mit dir mitgehen. Amen.